Arbeitsbeziehungen und wie man das im Combin sehen kann oder wie man damit im Combin arbeiten kann. Danke.
Ich freue mich, noch einmal mehr Gelegenheit zu haben, wieder mal das Combin zu präsentieren. Es gibt natürlich viele andere Methoden auch für Partnerschaftsastrologie, im Speziellen auch die Synastrie natürlich, aber die habe ich heute ausgeklammert, weil ich denke, dass da ohnehin es genug gute Bücher gibt und dass es sehr viele sich anschauen, und möchte heute eben die Dreiecksbeziehungen ein bisschen aus der Sichtweise der Combine anschauen. Bei Dreiecksbeziehungen gibt es drei Personen, mit einem Wort einen zu viel. Ja? Und bitte? Wieso? Ja. Es kommt darauf an, von wem aus man das betrachtet. Wie gesagt, Heinrich Heine sagt zu den Dreiecksbeziehungen, es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Also aus meiner Erfahrung, obwohl Dreiecksbeziehungen so fast alltäglich geworden sind, ist es doch ein sehr schmerzvoller Prozess. Zumindest die, die in die Beratung kommen, die haben einen Leidensweg hinter sich und meistens stecken sie mittendrin. Und wer sind jetzt die mitspielen quasi? Es gibt also einen sogenannten Treuen, ja, und der Treue, der quasi draufkommt, dass er betrogen wird, der neigt dazu, natürlich in ein tiefes Selbstwert-Thema zu fallen. Das heißt, er hat das Gefühl, ich bin nicht mehr liebenswert, ich bin nicht mehr die Auserkorene meines Partners, an mir stimmt etwas nicht, ja, also ich falle also quasi dann in eine tiefe Lebenskrise hinein. Ja. Der Untreue selbst, ja, ist derjenige, der eigentlich in der Beziehung, in der er sich befindet, ein wesentliches Bedürfnis nicht erfüllt bekommt. Sonst braucht er keine Außenbeziehung. Also der ist eigentlich auch unglücklich und leidet an etwas, was er in der Beziehung nicht erfüllt bekommt. Die treibt ihn, dieses unerfüllte Bedürfnis nach Liebe und Zuwendung in der Regel, treibt ihn in die Außenbeziehung. Er ist sehr oft ein Zerrissener, ein Hin- und Hergerissener. Er weiß nicht, soll er seiner treuen Partnerin oder seiner Langzeitbeziehung das antun, weil eigentlich hat sie ihm nichts gemacht. Ja? Eigentlich gab es vielleicht gar keinen Streit, aber wie gesagt, es muss eine Krise da gewesen sein, sonst braucht, oder es muss ein Bedürfnis nicht abgedeckt worden sein, sonst braucht er nicht in eine Außenbeziehung zu gehen. Und auf der anderen Seite ist das neue Abenteuer, die neue Beziehung einfach zu fantastisch, zu verlockend, zu schön, als dass er auch davon lassen könnte. Also der Untreue ist ein Zerrissener, ein Hin- und Hergerissener. Und letztlich haben wir auch noch den Geliebten oder die Geliebte, die quasi oder der eigentlich etwas abdeckt, was in der Grundbeziehung fehlt. Also der Dritte im Bunde wird eigentlich benutzt, ein System aufrechtzuerhalten, in dem etwas Grundsätzliches nicht stimmt. Und dieser Dritte im Bunde, wie gesagt, wird somit zum Joker, zum Katalysator. Und es ist nicht die Regel, dass der Treue wirklich dann verlassen wird von dem Untreuen und sich der Untreue mit der Geliebten zusammentut, sondern in der Regel ist, wie gesagt, der Geliebte oder die Geliebte eine Benutzte, eine Ausgenutzte, um ein System aufrechtzuerhalten oder um den Absprung aus einer Beziehung zu ermöglichen, den man vielleicht vorher nicht geschafft hat. Also ich komme sehr oft mit Frauen im Besonderen in Berührung in meinen Beratungen, die in einer Beziehung sind und es dort nicht mehr aushalten, also wo die Beziehung von Haus aus schon krank ist, und die warten förmlich, bis irgendeiner daherkommt, der sie dann da herauslöst. Ja? Also der Geliebte, der dann der Joker ist, damit in der anderen Beziehung etwas passiert. Und prinzipiell bringt eine Dreiecksbeziehung etwas zum Rollen, erlöst eine Dynamik aus in einem erstarrten System. Also die Grundbeziehung zwischen dem Treuen und dem Untreuen, die ist irgendwo stagnierend, die ist irgendwo erlahmt, ja, da tut sich nichts mehr. Und durch das Auftauchen einer dritten Person kommt in die Ursprungsbeziehung auch wieder Schwung. Nämlich der Untreue entdeckt vielleicht an sich Eigenschaften und Fähigkeiten, die er in der alten Beziehung quasi schon vermisst und nicht mehr gebraucht hat. Also das ist ein wiederbelebender Aspekt, und der Treue entdeckt vielleicht, dass ihm der Partner, der ihm da abhanden zu kommen scheint, doch sehr wichtig und sehr wertvoll ist, und fängt auch sich an, um ihn zu bemühen. Es gibt jetzt ein Beispiel, das, wie gesagt, ideal zum Interpretieren ist, weil es so schön dokumentiert ist. Und alle, die Diana und Charles und Camilla von mir schon kennen, wie gesagt, die hören halt jetzt etwas noch einmal, aber es gibt keine Dreiecksbeziehung, die so wunderbar mit Büchern von allen Seiten beschrieben, ja, vom Untreuen, vom Treuen aus, von der Geliebten, glaube ich, gibt es noch kein Buch, die Camilla hat noch keines geschrieben. Aber wie gesagt, es ist wunderbar dokumentiert, und ich habe sehr viele. Bitte? Was hast du gesagt?
Na, man schreibt ja nur, wenn man etwas lebt, ne?
Richtig, ja, ist auch wahr.
Da hat sie keine Zeit wahrscheinlich.
Hat sie keine Zeit dazu, genau. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ist dieses Beispiel mit exakten Daten belegt und mit der Geschichte aus mehreren Seiten beschrieben, und daher nehme ich es ganz gerne, um euch das Thema zu erklären. Es gibt aber auch unbewusste Dreiecksbeziehungen, und das trifft ja genau bei Charles und Diana und Camilla zu, nämlich es kann passieren, dass man sich aus einer vorhergehenden Beziehung nicht wirklich gelöst hat. Also wenn ich bei meiner ersten Liebe hängen bleibe, dann haben eigentlich die nachfolgenden Beziehungen keine Chance. Ja? Also die zweite Beziehung, die ist dann hoffnungslos. Das heißt, der aktuelle Partner bemüht sich oft ein Leben lang um den anderen, aber er kommt nicht wirklich an. Ja? Er hat von Haus aus keine Chance. Das wäre das eine. Und das zweite ist, dass eine Eltern-Kind-Beziehung in eine Partnerschaft umgewandelt wird. Auch das ist extrem häufig. Besonders da, wo die Eltern sich scheiden lassen, neigt dann der Partner, bei dem das Kind bleibt, dazu, das Kind in die Partnerebene hinaufzuholen. Und ein Mensch, der in einer Partnerebene mit seiner Mutter oder seinem Vater lebt, hat auch unter Umständen ein sehr schlechtes Gewissen, diesen Partner jetzt unter Anführungszeichen zu verlassen, ja, und in eine Liebesbeziehung, eine echte Liebesbeziehung einzugehen. Das heißt, das sind die sogenannten Muttersöhnchen, die zwar eine Partnerin haben, aber im Herzen irgendwo an die Mutter gebunden sind, oder die sogenannten Vatertöchter, die auch aus der Vaterbeziehung eben nicht losgelöst sind, sondern die im Herzen den Vater tragen, aber natürlich eine offizielle Beziehung mit einem Partner eingehen, und trotzdem erreicht dann diese Partnerin den jeweiligen Mann nicht. Also es gibt sehr oft unbewusste Dreiecksbeziehungen, die man dann natürlich durch Therapie, durch Gespräch, durch astrologische Beratung ans Licht bringen kann oder eben auch durch Aufstellungen teilweise sichtbar machen kann, wo das Herz wirklich geblieben ist. Ja? In unserem Fall haben wir jetzt drei Personen der Handlung: Prinz Charles, der Ehepartner, Prinzessin Diana, die Ehepartnerin, und Camilla, die Geliebte. Also ein klassisches Dreieckspärchen. Und damit Sie sich die Personen der Handlung auch wirklich gut vorstellen können, habe ich ein paar Bilder mit eingescannt. Bitte? Sehr schön, gell? Wir schauen uns einmal an sein Horoskop. Also er hat einen Löwe-Aszendenten und hat ein königliches Lebensgefühl. Er ist ja Kronprinz, aber mit Löwe-Aszendent möchte man leben, möchte man sein Leben in vollen Zügen genießen, möchte man Spaß haben, und die Liebe spielt für den Löwe-Aszendenten auch immer eine ganz große Rolle. Also sein Selbstbild ist ein starkes, ein selbstbewusstes, ein überzeugtes. Und der Pluto in 1 erhöht dieses Selbstbild natürlich noch mehr, noch viel mehr, noch wesentlich mehr. Als weiteres Selbstbild haben wir natürlich im Horoskop eines Mannes die Sonne, und er hat eine Skorpionsonne, das heißt, sein Machtanspruch ist noch etwas größer. Die Skorpionsonne zeigt auch an, dass er ein tiefgründiger Mensch ist, und die Skorpionsonne verrät uns auch, dass die Sexualität eine große Rolle in seinem Leben spielt. Die Sonne steht in 4, was eigentlich eine Sensibilität verrät, eine kindliche Tendenz, eine Tendenz, doch auch eine mütterliche Figur zu suchen, eine mütterliche Partnerin zu suchen. Ein weiteres Selbstbild ist natürlich der Mars in Schütze in 5. Und der Mars in Schütze in 5 wäre ein sehr sportlicher, dynamischer Mann, der ja also reitet, Polo spielt und Fischen, alle möglichen Sportarten hat er. Und wenn man aber weiß, dass das 5. Haus das Haus der Liebe ist, dann steht ein so starker Mars in diesem Haus auch entsprechend kräftig. Das heißt, er hat sicher, ist von sich überzeugt, dass er seine männliche Rolle bestens erfüllen wird. Soweit zum Selbstbild. Das Suchbild der Partnerin sehen wir natürlich vis-à-vis vom Aszendenten, also am Deszendenten. Und das Suchbild der Partnerin zeigt einfach an, dass er eine ungewöhnliche Partnerin sucht, dass er eine besondere Partnerin braucht und eigentlich, dass er in seinem Partnerschaftsverhalten doch auch ziemlich viel Distanz erwartet. Ja? Frei sein, unabhängig sein, distanziert sein, das gehört zu seinem partnerschaftlichen Suchbild. Die weiblichen Planeten, wie Venus und Mond, werden auch auf die Partnerin projiziert. Der Mond im Stier im 10. Haus verrät eigentlich, dass er eine sinnliche Partnerin möchte, eine wertvolle Partnerin möchte, eine genießende Partnerin, beziehungsweise weil der Mond auch im 10. Haus steht, möchte er auch eine Partnerin, die mit ihm zu den öffentlichen Anlässen entsprechend oder einen guten Auftritt hat. Also es soll auch eine Frau sein mit Öffentlichkeitswirkung. Der weitere weibliche Planet, wie die Venus, entspricht ebenfalls dem Suchbild der Partnerschaft und der Partnerin. Das heißt, er braucht eine charmante Persönlichkeit als Partner, er braucht eine Prinzessin als Partnerin, das heißt eine, die sehr kontaktfreudig ist, die aber, die Venus steht ja im Domizil in der Waage, die also etwas Distanzierteres, auch etwas Leichtes, Luftiges, Schickes, Charmantes darstellt. Also er braucht die gediegene Frau und er braucht aber auch die flotte, gesellige Persönlichkeit. Man könnte natürlich jetzt noch ein bisschen näher darauf eingehen, diese Venus steht neben dem Neptun, ja, und hier sieht man schon ein Suchbild, das etwas mit geheimnisvollen Dingen kombiniert ist, beziehungsweise Venus-Neptun ist natürlich auch der Märchenprinzessinnen-Aspekt, also er sucht jemanden, oder sagen wir so, er idealisiert ein bisschen die Liebe, das heißt, dass man im Grunde genommen vom Partner sehr hohe Ansprüche an den Partner stellt und vom Partner ein sehr idealisiertes Bild hat. Wir können weiterschauen. Die zweite Person der Handlung ist Diana und sie hat einen Schütze-Aszendent, also auch einen feurigen Aszendent. Der Schütze-Aszendent verrät, dass sie optimistisch ist, dass sie positiv eingestellt ist dem Leben gegenüber, dass sie meint, auserwählt zu sein, dass sie hohe Ziele hat, dass sie überzeugt ist davon, ihr Leben zu meistern und dass sie vielleicht auch moralische Ansichten hat. Ja? Wobei jeder Schütze seine eigene Moral hat. Also hier sieht man eben eine Persönlichkeit, die eigene Überzeugungen hat. Und der weibliche Planet, der Mond, wird in dem Fall natürlich als Selbstbild interpretiert. Der Mond steht im Wassermann, im Zeichen der ungewöhnlichen Dinge, im Zeichen der Freiheit, im Zeichen der Distanziertheit und mit Mond in Wassermann war sie eine freiheitsliebende, ungewöhnliche Persönlichkeit. Dieser Wassermann-Mond ist natürlich nicht so sehr hingabefreudig wie ein Mond in einem anderen Zeichen. Ja, Mond im Wassermann ist eher distanziert und kühl und diese Distanziertheit wird natürlich noch mehr betont durch die Opposition des Uranuses zu Mond, weil der ja im Zeichen des Wassermannes steht, also der Uranus disponiert den Mond und daher ist das noch viel mehr, noch stärker der Aspekt, dass sie sich im Grunde genommen eben sehr schnell distanziert auch fühlt. Ja? Und das Weitere ist natürlich, ein Mond in Wassermann neigt eher zu Gefühlsschwankungen, neigt eher zu unregelmäßigen emotionellen Stimmungen, zu Hochs und Tiefs und Aufs und Abs. Dann das weitere Selbstbild ist die Venus in Stier. Die Venus in Stier ist wiederum eine sinnliche, erotische Angelegenheit. Im fünften Haus ist sie besonders lebenslustig und besonders gerne unterwegs. Die Venus im Domizil im fünften Haus ist ja der Prinzessinnen-Aspekt schlechthin und sie wurde ja Prinzessin, was das also anzeigt. Mit Venus in Stier erfüllt sie doch ganz gut das Suchbild von Charles, der den Mond in Stier hat. Ja, im Grunde genommen hat sie sehr viele Suchbilder ja abgedeckt. Dann, was projiziert sie? Also der Zwilling am Deszendenten verrät, dass sie einen Partner braucht, der intelligent ist, der vielseitig ist, der sehr viel spricht, der sehr viel plaudert. Ja? Die Sonne im Krebs, im siebenten Haus, zeigt an, dass sie einen beschützenden Partner braucht, der für ihre Launen Verständnis hat, einen Partner, der liebevoll, herzlich, väterlich ist. Im siebenten Haus, im Partnerhaus schlechthin die Sonne, zeigt schon an, dass sie ihren Partner zum Mittelpunkt ihres Lebensinteresses machen möchte. Also, wenn jemand die Sonne in sieben hat, dann ist die Partnerschaft das Um und Auf für ihn. Der Mars allerdings steht in der Jungfrau im achten Haus und verrät, dass sie doch auch Partner anzieht mit ihrem Bild von Partnerschaft, mit ihrem Suchbild von Partnerschaft, die eigentlich berechenbar sind, die ordentlich sind, die sich sehr, sehr kontinuierlich verhalten und gleichzeitig im achten Haus neben dem Pluto stehend, also Mars-Pluto-Konjunktion im achten Haus, würde auch anzeigen, dass da eine ziemlich destruktive Energie über Partnerschaft an sie herangetragen wird. Also hier sehen wir, dass sie eine sehr starke destruktive Energie in der Partnerschaft erleben wird, weil das auch von ihr projiziert wird. Und so viel ich weiß, hat ihr Vater ihre Mutter geschlagen und sie hat miterlebt, wie dann die Mutter, natürlich unter Protesten, als sie 4 Jahre war, das Haus verlassen hat, das Schloss verlassen hat, ja? Weil der Vater eben eine gewisse destruktive Art gehabt hat, mit ihr umzugehen. Und so ein Bild nimmt man dann mit und projiziert es wiederum auf den Partner, den man sucht, nämlich aus Liebe zum Vater, der zwar der Mutter was angetan hat, aber ein Kind liebt seine Eltern immer magisch und aus Liebe zum Vater sucht sie wiederum Partner, die sie alle miteinander immer wieder verletzen. Die dritte im Bunde, Camilla. Ich habe hier ein Bild, wo sie eigentlich sehr gut ausschaut. Die meisten Bilder von ihr sind schrecklich, mit Absicht natürlich. Geben die Journalisten in dem Fall Bilder also in die Presse, die weniger hübsch sind. Das Horoskop von Camilla Barker-Bowles hat ebenso einen Löwe-Aszendenten. Und bitte beachtet, dass der Aszendent fast ident ist mit dem von Charles. Also 6 Grad und 4 Grad ist fast der gleiche Aszendent und gleiche Aszendenten bieten immer eine enorme Anziehungskraft, weil es einfach ein Gleichklang ist, eine gleiche Stimmung, eine gleiche Laune, im Falle des Aszendenten eben eine gleiche Natur. Dann sehen wir als Selbstbild aber auch, oder bleiben wir noch beim Löwe-Aszendent, also Camilla ist eine starke, kräftige, feurige Persönlichkeit. Im ersten Haus hat sie noch Saturn und Pluto, was sie noch stärker macht, was sie aber auch ausdauernd macht, was anzeigt, dass sie im Grunde genommen eine gewisse Härte auch hat, ja, und mit Pluto einen gewissen Fanatismus, ein einmal gewähltes Ziel mit einer Ausdauer und Beständigkeit zu verfolgen, so lange, bis sie es eben erreicht hat. Also hier ist ein Selbstbild einer Frau, das eigentlich sehr hart ist, sehr willensstark ist und sehr männlich ist im Grunde genommen. Ja? Und dazu haben wir ein zweites Bild, ein zweites Selbstbild von ihr, der Mond und die Venus, die sind hier mit Strichen so ein bisschen versetzt, aber die gehören ins 12. Haus hinein und die sind in Krebs, also Mond und Venus in Krebs in 12, zeigt eine extrem feinfühlige, sensible Persönlichkeit an. Und weil das Ganze in 12 ist, meine ich, muss sie auch eben eine schwierige Kindheit gehabt haben, muss sie enorme Defizite an Zuwendung erlebt haben. Und so jemand sehnt sich immer nach Nähe und Geborgenheit. Weil er das aber als Kind nie erlebt hat, hat er auch gleichzeitig Angst davor. Das heißt, mit Venus Mars in Krebs in 12 neigt sie dazu, eine enorme Hingabefähigkeit zu entwickeln, zu verschmelzen mit der geliebten Person, aber gleichzeitig Angst zu haben, sich wirklich einzulassen. Das heißt, die Liebe im Verborgenen ist hier fast im Geheimen fast angezeigt, also dass es so ablaufen wird. Als Suchbild des Partners haben wir dann den Wassermann-Aszendenten, also auch sie sucht eine ungewöhnliche Persönlichkeit. Als weiteres Suchbild haben wir natürlich die Sonne in 12, genauso wie der Mond in 12. Das heißt, auch sie sucht einen Partner, der sensibel, weich, beschützend ist, der dieser Launenhaftigkeit, die der Mond in Krebs natürlich anzeigt, auch einen Schutz und Geborgenheit vermittelt und der ihr alle Wünsche erfüllt. Und dann haben wir auch noch den Mars als Suchbild des Partners. Der Mars in Zwillinge in 11 zeigt einen Partner, der mehr so Kollege, Freund ist, mit dem man Pferde stehlen kann, mit dem man auch reden kann, ja, und mit dem man auch gemeinsame Interessen teilen kann, der auch in Gruppen, in Freundschaftskreisen, also gemeinsam mit ihr auftritt. Und die vielen sportlichen Hobbys würde man auch dort finden, ja, die sie ja miteinander teilen. Wir haben also jetzt die Suchbilder, die einzelnen und die Selbstbilder von den drei Beteiligten uns angeschaut. Und ich würde natürlich im Normalfall die Synastrie mir auch anschauen, wer deckt was. Und in diesem Falle möchte ich aber auf die Synastrie verzichten. Falls einer unter Ihnen noch nicht weiß, wie man zum Kombin kommt, man berechnet die Daten als julianische Tage, damit man sie addieren kann und dividiert dann durch 2 und kommt dann über einen neuen julianischen Tag zu einem neuen Datum. Das heißt, das Kombin ist das arithmetische Mittel zwischen mehreren Raum- und Zeitkoordinaten. Das heißt, wir addieren den Tag und teilen ihn dann durch 2. Wir addieren die Geburtszeit, aufgepasst, bitte Greenwich-Zeit verwenden, und dividieren durch 2. Wir addieren die Breite und dividieren durch 2, wir addieren die Länge. Hat man mehr als 2, und zwar 3 Partner, dann kann man also auch wieder die 3 addieren und dividiert dann durch 3, dann kommt man auch wieder zum neuen Datum. Der Vorteil des Kombins ist, dass ich zum Unterschied vom Komposit, dass ich ein richtiges Horoskop habe, dass ich dirigieren kann, wo ich Direktionen machen kann, wo ich Transite machen kann, wo ich Solare machen kann, um nämlich festzustellen, was läuft jetzt gerade in einer Partnerschaft. Also mit der Synastrie kann ich anschauen, was spricht den Einzelnen an, welche Eigenschaften werden vom anderen abgedeckt. Mit dem Kombin kann ich herausfinden, was ist jetzt gerade aktuell in der Beziehung, was ist jetzt gerade positiv oder was stört gerade, und kann man entsprechend dann seine Schlüsse ziehen. Das wäre jetzt das Kombin zwischen Charles und Diana, das wir eben gerade ausgerechnet haben. Ich möchte aber, und jetzt beanspruche ich Sie schon ein bisschen alle miteinander oder euch, ich möchte chronologisch vorgehen. Das heißt, ich werde mit dem Kombin beginnen, das eigentlich zuerst da war. Und wenn dann die neue Partnerschaft beginnt, dann werden wir hüpfen zwischen diesen zwei beiden, also Kombinen, jeweils zwischen Charles und Diana und zwischen Charles und Camilla. Und ich werde es aber so machen, dass Sie alle mir folgen können. Und das macht, wie gesagt, also eine enorme Sichtweise und einen Überblick gibt es, was gerade läuft und wer eigentlich der Starke ist und wer der Schwache ist in der Beziehung. Das einzige Bild, das ich von Charles und Camilla gefunden habe, ist dieses Bild, wo sie also gemeinsam unterwegs sind auf den Pferden. Übrigens ein Hobby, das sie beide sehr verbindet. Die Diana ist nie mit dem Charles ausgeritten, also sie hat seine sportlichen Aktivitäten eigentlich nie geteilt. Also dieses Kombin ist als erste entstanden und daher bespreche ich es als erstes. Es hat einen Löwe-Aszendenten, weil ja der Aszendent der beiden auch sehr ähnlich ist, dann kommt auch im Kombin in der Regel ein Löwe-Aszendent heraus. Das heißt, am Aszendenten sehen wir das Thema der Begegnung. Am Aszendenten sehen wir das Thema, den Grund, warum zwei zusammenkommen. Und wenn der Aszendent in Löwe ist, dann ist das so, dass die zwei zusammengekommen sind, um ihre Herzen einander zu schenken, um das Thema der Liebe zu leben, um Spaß am Leben zu haben. Dann schauen wir natürlich, was ist alles in dem ersten Haus. Wir sehen Saturn, Pluto und Mars. Das heißt, wenn das Thema der Beziehung Löwe ist und der Pluto in 1 sich befindet, dann können wir daraus schließen, dass es eine extrem leidenschaftliche Beziehung ist. Eine machtvolle Beziehung. Eine Beziehung, wo einer den anderen beherrscht und wo er beherrscht wird vom anderen. Wir sehen weiter den Saturn im ersten Haus, im Haus des Kombins überhaupt. Und mit Saturn in 1 kann man schon ahnen, dass es Hindernisse gibt, dass es Schwierigkeiten gibt bei der Durchsetzung dieser Liebe. Und der Mars steht auch noch dort und das könnte verraten, dass mit dieser Partnerschaft doch einige Personen sehr verletzt werden. Und zwar denken wir vielleicht an den Ehemann von der Camilla, der durch diese Nebenbeziehung von ihr sehr verletzt wurde, die Diana, die Frau von Charles und letztlich die Kinder aus diesen beiden Ehen sind durch diese Liaison eben extrem verletzt worden. Man sollte das Kombin immer als Gemeinsames betrachten, als gemeinsames Ganzes, das die Partnerschaft zwischen zwei Menschen beschreibt, in seiner Gesamtheit, und erst dann könnte man oder sollte man diese Aufteilung machen, die ich dann auch mit euch durchgehen werde, aber im Grunde genommen ist das Kombin das gemeinsame Dritte, das entsteht, wenn zwei Menschen zusammen etwas tun. Also das gemeinsame erste Haus quasi. Der Aszendent ist das Thema der Beziehung, die Sonne ist der Weg der Beziehung, der gegangen wird, um ein gemeinsames Ziel, nämlich den MC, zu erreichen. Also der MC ist das, was gemeinsam erreicht werden möchte. Und aus diesem Grund sind die Aspekte zum MC eminent wichtig. Wenn ich mit diesem Menschen irgendetwas gemeinsam, vor allem einen gemeinsamen Lebensweg gehen möchte, dann ist es ganz wichtig, dass der MC bestrahlt wird. Wenn das fehlt, ist eine Partnerschaft über längere Dauer fast nicht angezeigt, ja, und nur sehr schwierig. Und die Sonne ist der Weg dorthin, ist die Art und Weise, wie dieses Ziel gelebt wird, verwirklicht wird. Also wir sehen den MC in Widder, das heißt wiederum eine feurige Kraft. Diese Beziehung will sich unter allen Umständen durchsetzen und durchkämpfen. Und der Meridian ist von Pluto in einem wunderschönen Trigon unterstützt, das heißt diese leidenschaftliche Energie, die bestrahlt den MC, die bestrahlt den gemeinsamen Lebensweg. Es macht keinen Sinn aus meiner Sicht, das Kombin nach den Regeln der Stundenastrologie aufzuteilen. Ja, das halte ich überhaupt nicht zielführend. Trotzdem kann man natürlich auf der Achse Aszendent-Deszendent, die ja im Grundhoroskop auch das Ich und das Du, also die Partner an und für sich darstellt, kann man auch das hier im Kombin machen. Das heißt, im Älteren wird dann der Aszendent zugeordnet und dem Jüngeren der Deszendent. Und in dem Fall ist die Camilla, die Ältere, sie ist eine Spur älter als Charles, daher ist sie der Löwe-Aszendent, bestätigt sich mit der Anlage in ihrem Horoskop, sie hat ja dort auch einen Löwe-Aszendenten, das heißt, sie ist hier diejenige, die die Hosen anhat, sie ist diejenige, die stark ist, sie ist diejenige, die also besonders intensiv an dieser Beziehung festhält und die auch die größte Energie aufwendet, sie durchzusetzen. Und wenn die Camilla der Aszendent ist, dann entsprechen auch diese drei Planeten ihr in diesem Fall. Ja, die beschreiben sie auch. Der Jüngere, oder schauen wir noch weiter, der Herrscher von 1 ist auch die Camilla. Und da sehen wir Camilla mit einer Sonne in Fische in 9. Ja? Die Sonne in Fische zeigt einmal an, dass sie vielleicht den Weg im Verborgenen gehen mussten. Und auf der anderen Seite auch die Sonne in Fische als Camilla, dass sie im Verborgenen geblüht hat. Und wenn wir uns erinnern an ihr Horoskop, sie hat doch 4 oder 5 Planeten im 12. Haus. Das entspricht wieder auf einer anderen Ebene dieser Fische-Qualität, dieser 12. Haus-Qualität. Wenn wir die Sonne noch einmal als Weg der Partnerschaft betrachten, dann sehen wir hier ein Uranus-Quadrat. Das heißt, der Weg hat mehrere Unterbrechungen. Und wir sehen auch ein Jupiter-Quadrat. Das heißt, unter Umständen werden nicht ganz moralische Mittel angewendet, um diesen Weg miteinander zu gehen. Und im engeren Sinn ist dann eben Camilla die Sonne in Fische in 9. Sie ist letztlich diejenige, die die Hoffnung nie aufgegeben hat, an dieser Partnerschaft, diese Partnerschaft durchzusetzen. Camilla ist hier der männliche Partner, weil Löwe-Aszendent. Das heißt, es bleibt dem weiblichen Partner dann nur der Mond übrig, also für den anderen Partner nur der Mond übrig. Das heißt, Charles wäre dann der Mond, aber nur in dem Fall. Im Normalfall ist die Sonne dem männlichen Partner zugeordnet und der Mond dem weiblichen. In der Partnerschaft gibt es keine zwei männlichen Partner auf der seelischen Ebene. Ja? Die teilen sich das immer auf. Es heißt immer, also das heißt, es führt einer und es wird einer geführt. Ja? Beim Tanzen können auch nicht zwei führen. Und Partnerschaft beruht im Grunde genommen auch auf Ergänzung. Das heißt, wenn einer die Sonne besetzt durch die Aszendentenherrschaft, dann bleibt nur der Mond für den anderen übrig. Also hier haben wir einen klassischen Rollentausch. Camilla hat hier die Hosen an. Und Charles ist der Mond in Zwillinge in 11. Also er ist der Unternehmungslustige, aber auch derjenige, der sich nicht festlegt, eher der Freund unter Anführungszeichen. Ja? Und dann sehen wir wunderbarerweise, dass Sonne und Mond im Sextil zueinander sind. Das heißt, dass auf der seelischen Ebene sehr wohl einer dem anderen zur Erfüllung seiner Bedürfnisse geholfen hat und dass da ein großer seelischer Gleichklang vorhanden ist. Wir sehen aber auch, wenn wir den Deszendenten, den Jüngeren zuordnen, dass Charles eben auch der Uranus ist und der sitzt auch im 11. Haus. Er hat sich sehr lange distanziert verhalten, ja, und wie gesagt, hat sich auch als Freund des Hauses ausgegeben. Wir sehen, dass er ist der Uranus und er ist der Mond. Aber wir sehen hier auch einen Spannungsaspekt zwischen Herrscher von 1, der Sonne, und zwischen dem Herrscher von 7, dem Uranus. Und das ist im Kombin schon ein Anzeichen dafür, dass diese Partnerschaft nicht so richtig in Schwung kommt. Ja? Dass hier ein Hindernis ist, dass hier etwas nicht funktioniert. Camilla ist nie als würdige Prinzessin in Frage gekommen. Ja? Vom Haus aus, von den Royals. Schon auch, aber ich meine, die beiden lieben einander ja sehr und trotzdem ist sie nie als entsprechende Frau in Frage gekommen. Also sie wurde auch von den Royals niemals auf die Liste der möglichen Partnerinnen gesetzt. Ja? Also sie ist einfach nie in Frage gekommen und man sieht ja hier auch ein Jupiter-Quadrat, das heißt die Kinder zwischen Camilla und Charles, die sind einfach nicht würdig genug, ja, oder wären nicht würdig genug, um Königskinder zu sein, weil die Camilla nicht adelig genug ist. Außerdem hat sie mit ihrer Pluto-Saturn-Konstellation in eins schon mehrere Liebschaften gehabt, bis sie noch ganz jung war. Und damals, heute ändern sich ja die Zeiten, ist ja etwas ganz anders, aber damals wollte man eine jungfräuliche Prinzessin haben, zumindest nach außen hin. Und Camilla hat diesem Bild absolut nicht entsprochen. Also Sonne Uranus als Herrscher von 1 und Herrscher von 7 verrät ein bisschen, dass diese Beziehung irgendwie sich nicht wirklich gut verwirklichen lässt. Wir sehen vielleicht noch etwas, dass wir die männlichen und die weiblichen Partner, wie gesagt, im Horoskop aufteilen. Wenn sie aufgrund der Achsenherrschaft schon aufgeteilt sind, dann ist es der, der eben den Älteren und den Jüngeren entspricht, der entsprechende Planet. Aber ansonsten werden immer die weiblichen Planeten der Frau zugeordnet und die männlichen Planeten dem Mann. Das heißt, die Sonne haben wir aufgeteilt, daher bleibt der Mond in Charles, aber die Venus ist noch ein weiblicher Planet, entspricht auch Camilla. Die Venus steht im Domizil, im Stier, extrem stark gestellt. Das heißt, auch hier sehen wir eine sinnliche, liebevolle Geschichte. Die Venus ist im 10 in diesem Fall, im Haus der Öffentlichkeit. Das heißt, diese Liebe kommt ans Licht, auch wenn sie lange genug verborgen geblieben ist. Der Mars ist auch der männliche Partner. Und es ist besonders von Vorteil in einem Kombin, wenn der männliche Partner im Haus der Partnerin steht oder wenn der weibliche Partnerplanet, meinte ich vorhin auch, im Haus der Partnerin steht oder des Partners steht, dann ist das auch ein extremer Zusammenhalt und eine starke Anziehungskraft.
Das ist ja auch vice versa.
Vice versa.
Ja. Das 10. Haus ist der Mars, da steht auch Sitte.
Ja. Also die Venus steht im Hause des Marses, sehr gut, und umgekehrt. Ja. Wir sehen aber hier schon etwas, diese schöne Venus, ja, steht neben dem Mondknoten, was auch eine starke karmische Komponente mit sich bringt. Vielleicht hatten die beiden schon einmal das Vergnügen. Ja. Camilla hat ja angeblich zu Charles gesagt, als sie sich kennengelernt haben, unsere Großeltern waren ein Liebespaar, wie wär's mit uns zweien? Ja. Also so hat sie ihn angesprochen, was wiederum für den Löwe-Aszendenten spricht. Wir sehen aber hier noch etwas, diese schöne Venus kriegt ein Pluto-Quadrat. Und Venus-Pluto ist eine absolut leidenschaftliche, aber eben auch verletzende Geschichte. Das heißt, ich kann nicht mit dir und ich kann auch nicht ohne dich. Ja? Das heißt, diese Liebe rutscht in eine Hörigkeit, diese Liebe rutscht in eine Abhängigkeit und war bestimmt auch nicht immer einfach für die beiden, das zu leben.
Darf ich da gerade was fragen dazu?
Bitte.
Mars in 1 bedeutet das, ihre, speziell ihre Anziehungskraft oder
der Pluto das, in 1.
Nein, ich meine jetzt der Herrscher, also der männliche, ein männlicher Planet in
ihrem Haus
quasi,
ja.
Bedeutet das, dass Charles für sie besonders wichtig ist oder
ja.
Dass es auf Beiderseitigkeit beruht? Also wenn der Herrscher eines Repräsentanten im Haus des anderen ist, ist er dann für den besonders wichtig oder gilt das eben für beide?
Nein, für den ist er besonders
für den,
wichtig.
Für den.
Ja.
Also, das muss
also sie empfindet ihn besonders wichtig.
Okay.
Ja?
Mhm.
Genau. Ja. Jetzt habe ich Folgendes probiert. Und zwar, wenn wir jetzt ein Kombin haben, dann ist es besonders interessant, das Radix des einen Teilnehmers oder das Radix des anderen Kombin-Teilnehmers noch außen dazu zu zeichnen. Ja? Und ich habe nur das eingezeichnet, was jetzt hier deckt. Wir sehen, der Jupiter im Charles-Horoskop aktiviert diesen Kombin-Jupiter. Die stehen fast in Konjunktion. Das heißt, dass Charles der Gönner ist in dieser Beziehung, dass er der Vermögende ist, dass er den Spaß und die Freude und die Liebe noch einbringt. Ja? Wir sehen aber auch, dass der Charles den Pluto auf 16 Grad hat und der Saturn ist auch auf 16 Grad, was so viel bedeutet, dass Charles den Druck, den seine Mutter auf ihn ausgeübt hat, dem hat er nicht standgehalten. Das heißt, er hat zur Verhinderung dieser Beziehung sehr wohl etwas beigetragen. Ja? Er wollte nicht auf seine Krone verzichten wegen dieser Liebe. Also Charles aktiviert auch diesen Saturn im Horoskop. Und Camilla hat ihren Jupiter auf dem absteigenden Mondknoten in Skorpion, das heißt, ihre Aktivierung war eigentlich wiederum auf einer erotisch-sinnlichen Ebene. Und man könnte hier wirklich glauben, dass die beiden es schon einmal miteinander zu tun hatten. Ja, ist natürlich rein spekulativ, aber es schaut wirklich so aus. Also probiert es einmal, ein Radix in Synastrie auf das Kombin zu legen, dann sieht man, wer welchen Anteil im Horoskop aktiviert, ja, im Kombin. Jetzt möchte ich euch zeigen, aufgrund der Direktionen, was sich wann abgespielt hat. Und hier ein Regressiv beim Kennenlernen. Die beiden haben sich schon sehr jung auf einer Party kennengelernt. Das Wie habe ich euch schon erzählt. Und wir sehen in der Direktion, bitte, die Venus regressiv ist Bogenminuten genau am MC, am Zielpunkt angekommen. Und wenn die Venus, der Planet der Liebe, auf einer Achse sitzt, dann beginnt eine intensive Liebesbeziehung. Die beiden haben die ganze Nacht getanzt und sich fortan nur also innigst und intensivst getroffen und gesehen. Der Mond ist in der Nähe des Aszendenten, ja? Das heißt, auch hier ein Licht in Achsenbindung hebt diese Partnerschaft ans Licht.
Das Datum ist offiziell bekannt?
Ja, der 10.12.71. Darum nehme ich dieses Beispiel so gerne, weil da wirklich alles dokumentiert ist. Ja, da war eine Party und da haben sie sich kennengelernt. Also die zwei waren ein Herz und eine Seele. Nur wem hat das nicht gepasst? Der Queen, ja, die war von dem Schwarm ihres Sohnes nicht begeistert und sie hat ihn auf ein Jahr zur See geschickt, was natürlich dieser Liebe schon wieder ein Ende gesetzt hat, noch bevor sie begonnen hat. Wir sehen das nicht im Regressiv so deutlich. Aber zu dem gleichen Ereignis habe ich ein Progressiv gemacht, das heißt, ich drehe die Achsen einfach in der anderen Richtung und dann sehen wir zwar auch die Venus im Sextil zum Aszendenten, also sie ist wiederum in Achsenbindung und deutet eine Liebesbeziehung an, wir sehen aber auch den Aszendenten progressiv in Konjunktion zum Mars. Und der Mars ist einer der Beziehungen trennt, das heißt, kaum gewonnen, schon zerronnen, also die Beziehung hat angefangen und gleich auch war sie wieder zu Ende, weil eben der Charles zur See musste. Wir sehen hier noch etwas Schönes, nämlich einen Neumond im Progressiv. Das zeigt auch immer an, dass etwas Neues beginnt, dass ein neuer Zyklus beginnt. Und immerhin ist der Mond der weibliche Planet und die Sonne der männliche. Und in Konjunktion zeigen sie eben das Treffen von Mann und Frau an, auch ein Indiz für eine Liebesbeziehung. Daraufhin fährt eben Charles zur See. Camilla wusste, dass sie nicht wirklich als Partnerin für Charles in Frage kommt. Das heißt, sie hat einen rationellen Entschluss gefasst. Sie hat den Andrew Parker Bowl, ein sehr fescher Offizier in der englischen Garde, als Partner genommen und auch geheiratet. In der Abwesenheit von Charles, also ein halbes Jahr später. Und dann bekommt sie einen Sohn und jetzt wird Charles der Taufpate ihres ersten Kindes und somit hat der Charles einen offiziellen Grund, dort zu erscheinen. Nicht, er ist der Taufpate des Kindes und das sieht man hier ganz gut. Wir sehen den progressiven MC mit dem progressiven Mond in Verbindung. Das heißt, die Beziehung kommt nach außen unter Anführungszeichen als eine offizielle berechtigte Partner, also Beziehung. Und wir sehen auch, dass die Sonne progressiv ein Trigon zum progressiven Aszendenten macht. Also zwei Lichter in Achsenbindung bringen eine offizielle Partnerschaft ans Licht. Aber eben erst Pate ihres Sohnes. Von der Liebesbeziehung weiß damals noch kein Mensch. Aber sie hat das sicher intensiviert, weil es hat einen Grund gehabt, sehr oft dorthin zu fahren. Jetzt erst tritt Diana ins Leben von Charles. Daher bespreche ich jetzt das Kombin zwischen Charles und Diana. Dieses Kombin hat einen Waage-Aszendenten. Man müsste meinen, ein harmonischer, friedliebender, höflicher Aszendent. Aber auch Waage heißt ja auch strategisch. Ja? Und diese Heirat ist eine strategische Heirat gewesen, beziehungsweise eine Partnerschaft, die von mehreren geplant wurde. Und man hat dazu gelächelt und hat gesagt, okay, wir werden das durchziehen. Der Waage-Aszendent zeigt aber auch an, dass im ersten Haus, in das Thema der Beziehung, steht ein Neptun. Und Neptun zeigt was an? Tarnen und Täuschen, genau, ist eine Unehrlichkeit, die von Anfang an bei dieser Partnerschaft geherrscht hat. Ja? Nur allein, weil der Neptun in 1 sitzt. Der Weg dieser Partnerschaft, der Weg geht über Sonne in Fische. Wir haben hier auch eine Fische-Sonne, die steht in 5. Das heißt, der Weg wäre ein gemeinsames Kind oder gemeinsame Kinder. Ja? Die Sonne im 5. Haus zeigt an, dass man sich eben gemeinsam über Kinder verwirklicht. Wir sehen diesen Weg quasi unterstützt von Saturn im Trigon. Das heißt, es ist irgendwie so ein Pflichtakt quasi. Ja? Und wir sehen die Sonne unterstützt durch Jupiter. Das heißt, hier ist anzunehmen, dass dieser Weg gelingt, dass er ans Ziel führt. Wir sehen den Meridian des Kombins in Krebse, was auch anzeigt, dass das gemeinsame Ziel ja natürlich eine Familiengründung war und Kinder für das englische Volk, Kronprinzen, also zu produzieren im wahrsten Sinne des Wortes. Und weil die Sonne, die gerade noch in 5 steht, hierher ein Trigon macht, unterstützt sie natürlich den MC. Und immer wenn im Kombin der MC, das gemeinsame Ziel vom Planeten unterstützt wird im Trigon von der Sonne in Konjunktion von Jupiter, dann kann man annehmen, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Natürlich kann man hier auch wieder aufteilen, wer ist wer. In dem Fall ist Charles der Ältere. Also Charles ist die Venus in diesem Falle. Und Charles ist auch derjenige, der von Anfang an gelogen hat, der von Anfang an unehrlich ist, jetzt im engeren Sinn. Diana, oder sagen wir noch vorher, die Venus steht im Wassermann, Herrscher von 1, im Wassermann in 4. Das heißt, er war in dieser Beziehung ein Distanzierter, Venus im Wassermann, was natürlich für die Diana nicht so ganz fein war, wenn der eine distanziert ist. Wir sehen dann als Herrscher von 7, die Jüngere ist Diana, wird also ihr zugeordnet, daher wird er auch der Mars zugeordnet. Der Mars steht in 8, in Stier. Das könnte auch anzeigen, dass sie in dieser Partnerschaft sich verausgabt. Ja? Und das 8. Haus ist auch ein Leidenshaus, dass sie hier einen gewissen Leidensweg mitmacht, beziehungsweise wenn wir anschauen, dass Venus und Mars, der Herrscher von 1 und Herrscher von 7, wiederum im Quadrat sind, dann können wir von Haus aus annehmen, dass das eine Kampfbeziehung ist und gar nicht so eine harmonische, wie der Waage-Aszendent versprechen würde. Ja? Venus-Mars-Quadrat. Ich möchte euch erinnern, dass ihr euch das merkt. Ja? Venus-Mars-Quadrat, weil wir es dann in der Auslösung sehr oft sehen werden. Also wenn Herrscher von 1 und Herrscher von 7 im Spannungsfeld ist, dann ist da eben kein Gleichklang gegeben. Wir sehen weiters, dass die Sonne dann dem männlichen Partner zugeordnet wird, also Charles. Wie gesagt, er hat ja seine Kinder unbedingt bringen müssen. Das war eben sein Thema im Grunde genommen, aber auch wieder Sonne im Fisch. Er glänzte durch Abwesenheit oder durch Geheimnisse. Dann haben wir den Mond, den entsprechenden Gegenplaneten, gegenpoligen Planeten, den Mond in der Waage in 12, ja, was anzeigt, dass Diana von Anfang an in dieser Partnerschaft alleine gelassen wurde, einsam war. Ja. Auf der anderen Seite bekommt diese Venus ein wunderschönes, dieser Mond ein wunderschönes Venus-Trigon, das heißt, sie hat immerhin eine große Beliebtheit im Volk erlangt, ja, obwohl sie da irgendwie so im Versteckten, im Verborgenen geblüht hat, nämlich was die emotionelle Ebene betrifft. Weil der Mond im Zeichen des Aszendenten steht, kommt sie dennoch ans Licht. Und wie gesagt, die Venus im Trigon unterstützt das natürlich. Dann kann man auch noch aufteilen Venus-Mars, aber die werden ja durch die Achsenherrscher schon definiert. Und dann möchte ich hier noch aufmerksam machen auf ein Spannungsfeld, nämlich auf ein T-Quadrat,
zwischen Saturn und Merkur und zwischen Saturn und Pluto.
Ja? Und dieses T-Quadrat mit der Spitze, der Wirkspitze im zweiten Haus, zeigt an, dass einer den anderen enorm abgewertet hat. Ja? Saturn in 2, einer hat dem anderen seinen Wert ruiniert, und zwar wodurch?
Der Merkur hat etwas mit Mitteilung, mit Gesprächen zu tun, mit Presse zu tun, und der Pluto hat etwas mit Macht zu tun. Also dieses T-Quadrat zeigt an, die Machtkämpfe, die sich die beiden in den Medien geliefert haben, hat eigentlich letztlich beide abgewertet, im Grunde genommen.
Ja? Und auch dieses T-Quadrat ersuche ich im Auge zu behalten, es wird sich noch öfter auslösen. Jetzt wiederum legen wir die Radixe oder ein Radix einmal in der Synastrie einfach über das Kombin und dann sehen wir, dass im Charles seine Sonne exakt auf diesem Saturn steht. Das heißt, er aktiviert die Spitze des T-Quadrates und Diana hat ihre Mond-Uranus-Opposition genau in dieser Merkur-Pluto-Opposition. Das heißt, sie aktiviert das T-Quadrat von einer anderen, von der anderen Seite. Ja? Also die beiden haben sich mit den Medien wahrlich eine Schlacht geliefert und es ist nicht so, dass nur die Diana von den Paparazzis da verfolgt war, sondern sie hat sie auch engagiert teilweise. Und sie hat eigentlich das erste Buch geschrieben, wo sie alles enthüllt hat. Ne? Und daraufhin hat müssen der Charles auch eins schreiben. Und sie haben sehr oft die Presse also gegeneinander ausgespielt, sich gegenseitig über die Mitteilungen der Presse. Dann aktiviert der Deszendent von Charles die Venus und damit das Venus-Mars-Quadrat. Und der Mars aktiviert durch seinen Mond auch diesen Mars, also seine sinnliche Zuwendung zu einer anderen Frau und auf der anderen Seite seine Distanziertheit, hat sehr wohl dieses Venus-Mars-Quadrat immer wieder angeheizt und zur Auslösung gebracht. Letztlich ist Dianas Sonne hier oben in der Nähe des Meridians, das heißt in der Öffentlichkeit hat sie diese Beziehung sehr wohl einen Glanz verliehen. Ja? Sie aktiviert den MC und als Königin der Herzen, wie gesagt, ist sie ja in die Geschichte eingegangen. Wenn wir uns jetzt anschauen, das Kennenlernen zwischen diesen beiden, das war im September 1980 und da habe ich ein Progressiv gemacht zu diesem Ereignis, dann sehen wir, dass der progressive Aszendent am Neptun angekommen ist. Das heißt, es hat mit einer Lüge begonnen, mit einer infamen Geschichte. Neptun am Aszendent, wie gesagt, Charles wird ja das erste Haus zugeordnet. Er hatte eine Freundin und macht einer anderen einen Heiratsantrag. Und das sieht man hier exakt und wunderschön. Wir sehen aber auch, dass die Sonne im Quadrat zum Meridian gekommen ist. Wir sehen hier nämlich, dass ein Licht die Partnerschaft bzw. das Kombin ans Licht bringt. Und wenn die Zeiten stimmen, die Geburtszeiten, dann kann man eben beim Kennenlernen auch immer ein Licht in Achsenbindung finden. Wir sehen auch, dass die Transitsonne, ja, die hat jetzt nichts mit Direktionen zu tun, sondern die war zufällig auch exakt in Achsenbindung. Und da kann man ja einen Tag ablesen. Und ich finde, wie wunderschön das funktioniert, ist immer wieder erstaunlich. Wir sehen aber hier noch etwas zum Unterschied zwischen Charles und Camilla. Wir sehen den Meridian im Quadrat zum Mars. Ja? Das heißt, diese Partnerschaft beginnt mit einer Mars-Auslösung. Und der Mars ist der Planet der Trennung, der Mars ist der Planet der Verletzungen, der Mars ist der Planet des Streites. Ja? Bitte erinnert euch, die Beziehung zwischen Charles und Camilla hat mit Venus angefangen. Die Beziehung zwischen Charles und Diana fängt mit Mars an. Ja? Aus dem kann man schon erkennen, was ist wirklich eine Partnerschaft, was nicht. Warum ist Diana durch diese Partnerschaft verletzt worden? Weil sie gewusst hat, dass er eine Freundin hat. Ja? Sie ist da nicht blind hineingegangen, sondern sie hat das gewusst. Aber weil sie einen Schütze-Aszendent hat, ist sie überzeugt gewesen, dass sie das schafft. dass sie den Charles natürlich ganz locker auf ihre Seite bekommen wird. Ja? Aber wenn jemand einen Heiratsantrag macht und bekannt ist, dass der eine Freundin hat, ist doch das nicht wirklich etwas Wunderbares, ja? Sondern eher eine Verletzung an und für sich. Wir sehen hier das Regressiv des Kennenlernens. Und im Regressiv des Kennenlernens haben wir den Meridian regressiv im Trigon zur Sonne, also wiederum eine Sonnenauslösung. Und wir haben auch im Trigon zum Merkur. Der Merkur ist ja auch das Symbol für Kinder und die Absicht, eben Kinder in die Welt zu setzen, wäre hier sehr stark zu sehen. Wir sehen die regressive Venus im Trigon zu Mars, was vordergründig so ausschaut, als würde man verliebt sein. Wahrscheinlich war die Diana auch verliebt, aber hintergründig löst sich ja in der Direktion auch immer das Radix aus. Also obwohl wir hier ein Trigon sehen, ist trotzdem dahinter ja ein Quadrat liegend. Das heißt, wir sehen hier auch, dass es eben eine Verletzung gab oder eine schwierige Situation gegeben hat. Der Aszendent der Regressive macht ein wunderschönes Sextil zum Uranus, der auch Herrscher von 5 ist. Das heißt, ein Abenteuer beginnt. Und auch Diana. Also wir sehen dann hier, dass die beiden heiraten. Dieses Bild ging ja um die Welt und ist von den Medien also besonders spektakulär verbreitet worden. Ich möchte nur zu erinnern geben, dass er 2 Tage vor der Hochzeit hat die Queen einen Ball gegeben und auf diesem Ball hat er den ganzen Abend mit der Camilla getanzt. Ja? Ich gebe zu bedenken, dass bei der Hochzeit war die Camilla nicht eingeladen, sie ist aber beim Einzug bei der Kirchentür gestanden und hat ihre Partnerin, also ihre Gegenspielerin, siegessicher belächelt, ja, und angeschaut. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, vor 1000 Kameras schreitet ihr da in die Kirche ein und die Nebenbuhlerin lächelt euch siegessicher zu, ja. Wie es der gegangen sein muss, kann man gar nicht beschreiben. Aber alle Welt jubelt, was für ein wunderbares Märchen. Paar da eine Hochzeit feiert. Bei der Hochzeit regressiv, im regressiven Kombin, wie gesagt, sehen wir hier die Sonne am Merkur genau. Ja? Wie gesagt, der Merkur ist ja das Symbol für Kinder. Der Merkur als Herrscher von 10, als Kopf, als Regressiver. Wir sehen aber eben auch den MC im Sextil zum Mars. Wie gesagt, sie wurde auch während der Hochzeit beim Einzug eben noch einmal gekränkt, Diana, beziehungsweise auf der Hochzeitsreise hat er Manschettenknöpfe getragen mit ihren Insignien, ja, und solche Scherze hat er also nicht unterlassen und sie also pausenlos gekränkt. Wir sehen hier noch etwas, der Mars regressiv macht ein Quadrat da hinauf, ja, zum Jupiter, was auch anzeigt, dass hier unmoralische, unrechtmäßige Dinge passiert sind. Wir sehen auch den Mond in der Auslösung zum Meridian, also wiederum ein Licht in Achsenbindung. Wie gesagt, es war ja eine spektakuläre Hochzeit. Wir sehen aber noch etwas in diesem Regressiv, nämlich, dass die Sonne ins Quadrat zu Saturn gelaufen ist. Die Sonne entspricht dem Charles, das heißt, er hat diese Hochzeit als Pflichtakt erlebt. Und die Venus im Halbquadrat zum Saturn, die Venus ist ja auch der Charles, zeigt das noch einmal an. Ja? Dass für ihn Venus-Saturn ist immer eine kalte Liebe, sagt man. Also er hat nicht wirklich was empfunden. Jetzt hüpfe ich zum ersten Mal in das andere Kombin zurück. Ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt. Wir sind jetzt wieder im Kombin zwischen Charles und Camilla. Ja? Charles heiratet eine andere. Wir schauen uns das Kombin zwischen diesen beiden an. Die Sonne progressiv macht ein Trigon zu Jupiter in 5 und ein Sextil zum Merkur. Er versichert ihr seine Liebe und sagt, schau, ich muss die heiraten, weil die Mutter das will, ja. Aber wir zwei, wir bleiben ein Liebespaar. Wir sehen auch, dass der Meridian auf den Mondknoten kommt. Das heißt, diese Beziehung bekommt ab dann natürlich eine Veränderung, eine wesentliche Veränderung. Und weil der Meridian auch auf den Pluto zuläuft, hätte sie eigentlich zu Ende sein müssen. Aber wir wissen ja, im Kombin ist im Original ja ein Trigon. Das heißt, ganz im Gegenteil, Das hat die Beziehung noch angeheizt. Und weil der Aszendent hier im Halbquadrat ein Halbquadrat zu Neptun bildet, ist die Beziehung eben im Geheimen weitergelaufen. Ja? Aszendent, Konjunktion, Mond, Halbquadrat, Neptun. Also wir sehen, bei der einen Beziehung haben wir lauter Mars-Auslösungen, hier haben wir Jupiter, Pluto, Neptun. Ja? Auch im ersten Jahr der Hochzeit schenkt Diana dem Charles einen Sohn und wir sehen hier die Sonne regressiv, Bogenminuten genau auf den Merkur. Ja? Wir sehen eben auch dieses Saturn-Quadrat von Charles. Also er hat seine Pflicht getan, mehr oder weniger, und damit war der Fall abgeschlossen. Der Mond steht auf dem Mond, das auch mit Weiblichkeit, mit Gefühlen und Emotionalität zu tun hat. Wir sehen aber die regressive Venus im Quadrat zum Mond. Diana hat sich nicht wirklich geliebt gefühlt und ich weiß nicht, ob bekannt ist, dass sie sich in der Schwangerschaft die Brust aufgeschnitten hat, dass sie da schon also Bulimie hatte, magersüchtig wurde, ja, weil sie sich einfach nicht anerkannt, nicht geliebt, nicht angenommen gefühlt hat. Wir sehen hier den regressiven Aszendent wieder im Spannungsfeld zu Mars und wir sehen den regressiven MC im Spannungsfeld zu Venus. Also wiederum ist das Venus-Mars-Quadrat ausgelöst. Wir sehen anhand des Kombins, wie die Beziehung in Wirklichkeit ausgesehen hat. Nach außen geht man mit so einem idealen Bild. Also während der Geburten zwischen William und Henry verliert Diana ein Baby, weil sie einfach zu schwach war, weil sie so stark abgemagert war über ihre Bulimie. Und als sie dann auch den Henry bekommen hat, ist Charles ganz kurz nur im Spital und bemerkt, dass ihm der Sohn eigentlich nicht gefällt und geht wieder. Also emotionell neigt diese Beziehung dem Ende zuzugehen. Also auf emotioneller Ebene sehen wir nach der Geburt vom Henry, der 85 geboren wurde, dass der Mars, immerhin ein Achsenherrscher, ein Quadrat zum MC bildet. Und der Mars ist immer der, der eine Beziehung beendet. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Wir sehen auch die Sonne in Achsenbindung. Ja, das heißt, die Liebe ist hier zu Ende gegangen, die eigentlich ja schon gar nicht da war. Wir sehen hier noch einmal den Aszendent in Verbindung mit der Venus. Wir sehen sogar die Sonne und den Mond in einer schwierigen Beziehung. Und wir sehen vor allem die Venus-Zeichen wechseln. Und die Venus ist der Herrscher von 1 des Kombins. Und wenn die Venus Zeichen wechselt, dann zeigt das auch an, dass jetzt eine andere Mode herrscht in der Beziehung. Ja? Wir sehen aber hier trotzdem Merkur-Neptun-Trigon. Das heißt, in den Medien tut man nach wie vor so, als wäre die Beziehung in Ordnung. Ja? Man lügt weiter ein Geschichtel. Manche Bilder werden dann so eingefangen, was ein bisschen anzeigt, wie es wirklich um die beiden ausschaut. Ja? Wir sehen die offizielle Trennung dann, indem der progressive Aszendent sich so weit bewegt hat, dass er die Venus im Quadrat aspektiert. Ja? Und was sehen wir dann, wenn wir wissen, dass die Achse, der Aszendent und der Deszendent, sich in das Venus-Quadrat hineinschiebt, dass der Deszendent irgendwann den Mars erreicht. Ja? Also Aszendent-Quadrat Venus kann man schon annehmen, aha, demnächst wird es noch schlechter. Also hier war die offizielle Trennung. Wir sehen, dass der Meridian progressiv in Saturn-Quadrat gelaufen ist und in einem Partnerschaftshoroskop, wo Mars und Saturn in harten Aspekten ausgelöst wird, kann man annehmen, dass die Geschichte zu Ende geht. Ja? Aber noch ist es nur eine Trennung, eine offizielle. Und wenn wir weitergehen, hier möchte ich noch einmal zeigen, dass selbst der Transit, also selbst der Tag, astrologisch nachvollziehbar ist. Nämlich hier habe ich
auf das Radix die Direktion gelegt und dann noch die Transite außen drauf. Und wir sehen hier, dass der Tagesmars über den progressiven Mars spaziert ist. Das heißt, da ist eine Auslösung Mars-Quadrat, ja, so stark sieht man das hier. Und nur so am Rande noch Uranus und Neptun am IC im Transit zeigen natürlich auch, dass die emotionelle Bindung schon sich aufgelöst hat und unmöglich geworden ist. Der Pluto im Transit aktiviert dieses Merkur, Saturn und Pluto-Quadrat.
Jetzt wieder ein Blick in das Kombin zwischen Charles und Camilla. Wir sehen hier den Meridian im Sextil zur Sonne, ja, den Planeten der Lebensfreude, den Planeten des Herrschers von 1, während im anderen Partnerschaftshoroskop Venus und Mars Quadrate ausgelöst wurden, haben wir hier die Sonne in Achsenbindung und den Mond in Achsenbindung. Ja, das heißt, die Beziehung ist natürlich, wenn sich die offiziell getrennt haben, ans Licht gekommen. Ja, und wir sehen die Sonne in Konjunktion mit dieser starken Venus. Das heißt, irgendwie wird die Beziehung natürlich jetzt eher lebbar für den Charles. Er ist zwar noch nicht geschieden, aber immerhin getrennt. Und er hat öffentlich im Fernsehen zugegeben, dass er eine andere Beziehung hat. Also hier sehen wir alle Lichter in Achsenbindung plus Sonne-Venus-Konjunktion. Hier sehen wir auch, wo sein Herz angelangt ist. Letztlich die Scheidung. Ja. Wir sehen hier das Kombin der Scheidung zwischen Charles und Diana. Und wie ihr schon vermutet habt, ist der Deszendent bogenminutengenau auf den Mars gekommen. Ein Planet in 8 auf einer Achse steht fast immer für eine Trennung. Ja. Mars und Venus bilden ein Trigon, wo ja ursprünglich ein Quadrat da ist. Und der Meridian ist in Konjunktion, der IC in Konjunktion zu Merkur gekommen, der Herrscher von 12 ist. Also Saturn-Quadrat haben wir schon bei der Trennung gehabt, jetzt ist es überschritten, also dieses E-Quadrat hat sich auch ausgelöst. Wir ahnen hier aber schon etwas, der Meridian spaziert nämlich noch weiter auf den Pluto zu, das heißt, wir können annehmen, dass da hier noch etwas passiert, was Plutonisches, ja, und hier noch einmal das Gleiche, also bei der Scheidung, das Kombin zwischen Charles und Camilla. Im Horoskop von Charles und Diana haben wir den Mars ausgelöst und im Horoskop von Charles und Camilla haben wir zur gleichen Zeit den Jupiter ausgelöst. Ja? Der Deszendent am Jupiter, der Planet im 5. Haus, heißt, jetzt können wir glücklich sein, jetzt haben wir endlich grünes Licht für diese Partnerschaft. Wir sehen aber hier trotzdem, dass die Sonne und der Uranus, die immerhin Herrscher von 1 und Herrscher von 7 sind, dass sie wiederum in einen Spannungsaspekt gekommen sind. Ja? Er hätte sie ja jetzt heiraten können, rein theoretisch, was er aber wieder nicht getan hat. Und das sehen wir an dem Sonne-Uranus 1,5 Quadrat. Und wir sehen auch, dass der regressive Aszendent zu Pluto ein Halbquadrat macht oder da hineinläuft, was auch ein plutonisches Ereignis anzeigt. Und letztlich hier das Kombin jetzt zwischen Charles und Diana. Der Meridian hat den Pluto erreicht. Ja, also wir sehen hier eine Krise allererster Ordnung, die diese Partnerschaft erschüttert hat. Wir sehen auch hier, dass die progressive Sonnezeichen wechselt, das heißt auch wiederum eine andere Mode, ja, für diesen männlichen Partner hier, eine ganz andere Lebenseinstellung. Und wir sehen auch, dass der Mond einen Spannungsaspekt bildet. Und obwohl der Charles natürlich nicht an diesem Unfall schuld ist, ist er indirekt doch beschuldigt worden. Und Camilla natürlich genauso. Ja? Also im Kombin zwischen Charles und Camilla haben wir eine Pluto-Auslösung. Im Kombin zwischen Charles und Diana haben wir auch eine Pluto-Auslösung. Hier ist sie viel massiver natürlich. Ja? Wir sehen also, wenn sich ein T-Quadrat auslöst, dann ist das gar nicht so einfach. Und damit ich euch noch zeigen kann, wie selbst ein Solar mit einem Kombin also wirklich eine große Aussagekraft hat, das heißt, weil es ja ein eigenes Horoskop ist, kann es ja auch, kann man auch ein Solar von diesem Kombin machen. Und das ist jetzt das Solar vor dem Unfall von Diana. Und wir sehen hier eine totale Sonnenfinsternis auf der Kombinsonne. Wir sehen die Venus als Achsenherrscher und als Grund der Begegnung in diese Finsternis eingeschlossen. Und wir sehen weiters, dass der Aszendent des Solars auf der Lilith ist. Die Lilith hat auch etwas mit Katastrophen sehr oft zu tun. Wir sehen, dass der Pluto wohl durch ein Sextil, aber immerhin auch dieses Venus-Mars-Quadrat durch einen Aspekt anheizt und aktiviert. Wir sehen weiter, dass der Uranus, der doch der Planet für Unfälle auch ist, das Quadrat zwischen Venus und Mars aktiviert. Und wir sehen, dass der Uranus ein 1,5-Quadrat mit Mars und dem solaren MC bildet. Also wir haben eine Gewaltpyramide zwischen Mars und Uranus und MC. Und es war ja auch ein Gewaltakt, der hier passiert ist. Wir sehen weiters, dass der Mars, der ja auch so irgendwie wie ein Fingerzeig ist, auf diesen Mond zeigt. Und wir wissen ja, dass sich eben Diana oder der weibliche Partner aus dem Geschehen ausgeklinkt hat, quasi durch diesen Unfall. Ich finde, selbst das Solar zeigt also in diesem Kombin ganz großartig an, was da passiert ist. Zum Abschluss möchte ich noch das Kombin zwischen Charles und Camilla jetzt zeigen. Das heißt, der Aszendent, der Progressive, ist längst schon über das Venus-Trigon drüber marschiert, ja? Der MC über den Mond, das wären Anlässe gewesen, wo er sie hätte zur Frau machen können. Das ist aber nicht passiert. Der Meridian in Verbindung mit dem Merkur, der progressive Meridian in Verbindung mit dem Merkur, zeigt an, dass man sehr wohl an ihrem Image arbeitet, dass sie in der Öffentlichkeit eher jetzt positive Presseartikel bekommt. Ich habe aber kein einziges offizielles Foto von Charles und Camilla gefunden. Also sie wird nach wie vor nicht wirklich als offizielle Partnerin betrachtet.
Außer ja. Bei den Salzburger Festspielen.
Da war sie dabei?
Mhm. Ja.
Und gibt es ein Bild davon?
Im Fernsehen zumindest, wurden sie gemeinsam
gezeigt. Gefilmt, ja. Mhm. Aber irgendwie achtet scheinbar der Königsthron, dass in die Presse nichts kommt. Ja, wenn die gefilmt werden, das werden sie nicht verhindern können. Ja. Aber immerhin waren sie da dabei, ja. Auf jeden Fall sehen wir aufgrund der Direktionen eigentlich ganz eindeutig, wo das Herz des Charles wirklich war und wo es auch noch ist. Ja? Und wie gesagt, welche Beziehung mehr Energie, mehr aufgeladen hat, war, ja, mehr Energie hatte, und dass das eine eben eine geplante Partnerschaft war, das andere eine Herzensangelegenheit, die durch Saturn in 1 nicht leben durfte. Und jetzt halt doch irgendwie dazu neigt, verwirklicht zu werden. Bitte.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, war die Diana der Katalysator oder ist die Camilla der Katalysator?
Ich würde meinen Diana. Ja? Diese Beziehung war zuerst und diese Beziehung hat mit einer Venus angefangen. Und die Frage wollte ich gerade noch beantworten. Wir sehen hier eigentlich einen Rollentausch. Wer ist der Treue, wer ist der Untreue? Ja? Wer ist der Katalysator? Ja? Also eigentlich ist die wirkliche Partnerschaft die mit Camilla, die aber aus irgendeinem Grund eben, also wir wissen ja aus welchen Gründen, nicht gelebt werden durfte. Und die Diana hat eigentlich nie eine Chance gehabt, ihren Partner zu erreichen. Ja? Und aus diesem Grund ist sie ja auch krank geworden. Und letztendlich war das doch sehr wichtig für sie, aus dieser Beziehung wieder rauszugehen. Aus der offiziellen Beziehung rauszugehen. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die ich beantworten kann?
Nachdem beide, also Camilla und der Charles, ja einen Wassermann-Deszendent haben,
spiegeln sie sich ja eigentlich Freiheit wieder. Also das heißt, sie wollen beide auf der einen Seite mit ihrem Löwe-Aszendent selber Sonne sein, selber strahlen, und auf der anderen Seite brauchen sie einen freiheitsliebenden Partner und sind es aber selber.
Ja, völlig richtig. Ja. Wobei,
Beziehung und wollen doch keine.
Ja, wobei in Zeiten wie diesen ist es fast schon egal, ob man verheiratet ist oder nicht. Ja? Aber bei offiziellen Anlässen, ich meine, in der Haut von der Camilla zu stecken, ist auch nicht ganz lustig. Ne? Sie wird nicht als offizielle Partnerin anerkannt. Ich meine, unser Classic ist da mit einem anderen Beispiel vorangegangen. Der hat die Partnerin seines Herzens dann doch noch geheiratet.
Aber die Camilla wird immerhin jetzt schon eingeladen bei Hofen.
Ja. Besonders der William kümmert sich angeblich darum, dass sie zu offiziellen Festen auch kommt.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.